Um finanzielle Bildung kommst du so oder so nicht herum und das ist ja auch gut so. Und da sehe ich wiederum auch einen absolut richtigen Ruck in die richtige Richtung, denn ein großes Plus an so einer Entscheidung ist natürlich, dass auf der anderen Seite solides Finanzwissen supported wird und Menschen davor geschützt werden, schlechte Finanzentscheidungen zu treffen. Salut, ihr Money Pennies und herzlich willkommen zum Finanzupdate aus dem März. Im Finanzupdate erzähle ich euch immer monatlich, was im letzten Monat so los war. Heute mit drei knackigen Themen. Einmal, Grüne wollen Influencern Werbung für Finanzprodukte verbieten. Finde ich das sinnvoll? Vielleicht überrascht euch da meine Meinung sogar ein bisschen. Dann, die Commerzbank macht die Broker-Tochter OnVista dicht. Was bedeutet das für dich, falls du ein Depot bei OnVista hast? Und super krass irgendwie, größter Preisverfall bei Wohnimmobilien seit 60 Jahren. Sollten jetzt alle Immobilien kaufen. Das sind die Themen für diesmal. Bevor es losgeht, noch ein paar News aus der Madame Moneypenny Welt. Der nächste Mentoring Day findet statt am 4. Mai. Und der Alumni Day, unser jährliches Event, findet statt am 1.6.2024. Liebe Alumni, ihr habt eine Einladung bekommen per E-Mail. First come, first serve. Wir können definitiv nicht alle in der Location aufnehmen. Also, falls noch nicht geschehen, meldet euch unbedingt an. Ihr habt eine E-Mail bekommen. Falls ihr keine E-Mail bekommen haben solltet und auch wirklich keine im Spam-Ordner ist und so weiter, meldet euch gerne bei uns direkt. Und als Letzte, schaut doch gerne mal im Tagesspiegel vorbei. Da habe ich nämlich eine neue Kolumne und alle zwei Wochen erscheint da ein Text von mir. Unter anderem war letztens eines der Themen Tipps für nachhaltiges Anlegen. Wie finde ich einen wirklich grünen ETF? Und jetzt geht's los mit dem Finanzupdate März. Grüne wollen Influencern Werbung für Finanzprodukte verbieten. Das ist eine Headline, die relativ stark durch die logischerweise Influencer-Szene ging. Was ist überhaupt passiert? Ist eigentlich auch schon was passiert? Oder worum geht's eigentlich? Die Partei der Grünen hat neue Pläne vorgestellt, und zwar ein EU-weites Werbeverbot für Influencerinnen in Bezug auf bestimmte Produktarten, darunter eben auch Finanzprodukte. Da könnte Frankreich als Vorbild dienen, denn hier gelten schon jetzt sehr strenge Regeln für Influencer-Marketing. Beispielsweise dürfen in Frankreich Influencer ihren Followern generell Nikotin, Heilmittel, Kryptowährungen und Investitionsangebote oder Wetten und Glücksspielen nicht mehr empfehlen. Verstöße können mit bis zu 2 Jahren Haft und Geldstrafen von bis zu 300.000 Euro geahndet werden. Bisher handelt es sich hier nur um einen Vorschlag der Grünen. Das Papier soll Teil der europäischen Verbraucheragenda für die Jahre 2025 bis 2030 werden. Was genau soll denn jetzt nun verboten werden? Aktuell ist es bereits schon so in Deutschland, dass explizite Kaufempfehlungen nur von zertifizierten Anlageberaterinnen gegeben werden dürfen. Ja, da reden wir über Versicherungen, über bestimmte Fonds, auch über bestimmte ETFs und so weiter. Das dürfen Influencerinnen tatsächlich gar nicht machen. Viele machen das. Es ist aber nicht rechtens sozusagen. Deswegen hört ihr mich auch nie, noch nie habe ich irgendeinen bestimmten ETF oder ein bestimmtes Anlage- oder Finanzprodukt empfohlen. Erstens, weil es keinen Sinn macht, einfach so irgendwelche Dinge zu empfehlen, ohne den individuellen Hintergrund zu kennen. Und zweitens, weil ich ganz genau weiß, ich darf es auch einfach nicht und deswegen mache ich es auch nicht. Das gehört zur Seriosität einfach mit dazu. Und dieses neue Werbeverbot soll jetzt Finanzprodukte, medizinische Produkte, Glücksspiel und ungesunde Lebensmittel umfassen und eben Werbung in diesen Bereichen einschränken bis komplett verbieten. Zum Beispiel Glücksspielwerbung soll komplett verboten werden durch Influencerinnen. Was dürfen denn Influencerinnen im Bereich Finanzen dann konkret noch machen und was nicht? Da ist der Entwurf noch sehr, sehr vage und nennt keine konkreten Beispiele. Was aber definitiv weiterhin gehen wird, logischerweise, ist Wissen über Finanzen weitergeben. Das machen wir ja auch. Ja, wie kann man richtig sparen oder auch wie kann man fürs Alter vorsorgen? Mit welcher Strategie? Welche Schritte gehören da eigentlich mit dazu? Also genau das, was ihr ja auch bei Madame Moneypenny hört und seht und konsumiert. Der Stand, was jetzt verboten werden soll, ist der folgende. Und zwar das Bewerben von bestimmten Vermögensanlagen, ja, soll grundsätzlich verboten werden. Und wenn ich jetzt die Liste durchgehe, was da so im Raum steht, dann denke ich, ja klar, ist halt eigentlich Common Sense, dass das, dass man das hoffentlich nicht abschließt und nicht macht. Aber dieses Gesetz zeigt ja vielleicht auch, Common Knowledge is not Common Practice. Und dass Menschen halt immer wieder, ja, sozusagen darauf reinfallen, auf too good to be true, ja. Also sowas wie Produkte mit sehr, sehr langen Laufzeiten, sehr schlechten Ausstiegsmöglichkeiten, so dass das eigene Vermögen lange, lange gebunden ist, obwohl man das vielleicht gar nicht so richtig möchte. Oft werden ja auch zweifelhafte Renditen versprochen oder es fehlt auch komplett die Diversifikation. Dann geht's auch um so nachrangige Geschichten, wie wenn das Unternehmen oder das Projekt pleite geht, bekommen Privatanlegerinnen als letztes ihr Geld zurück nach allen anderen. Das ist übrigens gar nicht so selten der Fall, ja, dass ihr quasi nachrangig ganz, ganz unten als allerletzte euer Geld zurückbekommt, wenn irgendwas schief geht. Das ist jetzt natürlich an der Börse nicht der Fall, aber bei, ja, ich sage es mal so, Projekten wie investiere in eine Solaranlage in Nigeria für 12% Zinsen, da ist die Wahrscheinlichkeit recht hoch oder kann die Wahrscheinlichkeit recht hoch gehen. Das passiert nicht so selten, dass diese Projekte einfach nie fertiggestellt werden. Und dann seid ihr bei solchen Projekten beispielsweise die allerletzten, die ihr Geld zurückbekommen. Und oftmals ist es halt einfach so, dass dann nichts mehr da ist und ihr bekommt gar nichts wieder zurück. Also wenn die Renditen zu hoch sind, too good to be true ist meistens too good to be true. Weitere Beispiele, Beteiligung an ja, bestimmten Immobiliengeschäften, sowas wie Containerschiffe, ja, was vor ein paar Jahren noch besonders durch Finanzmakler, Maklerinnen immer so schön verkauft wurde, Investitionen in welche Bäume, Windkraftanlagen und so weiter. Und es ist ja nicht, dass die Produkte verboten werden sollen, sondern eben die Werbung von Influencerinnen für diese Produkte, die sollen verboten werden. Und was jetzt außerdem noch zur Diskussion steht, und da wird es schon ein bisschen kritischer für viele meiner KollegInnen, denn auch Werbekooperationen und Affiliates von Influencern mit Finanzunternehmen werden sich auch nochmal angeschaut, ob man das so haben möchte. Worum geht's da genau? Ja, also das ist ja etwas, was ganz, ganz viele meiner Kolleginnen machen und die damit auch ihr Geld verdienen und wo das die Haupteinnahmequelle ist, die jetzt keine eigenen Produkte haben wie wir. Wir verkaufen unsere Programme, Finance First, das Mentoring-Programm und so weiter. Aber es gibt ja auch andere Kolleginnen, die hauptsächlich ihr Geld darüber verdienen, dass sie halt Werbung für Banken machen, für bestimmte Depots, für ein bestimmtes Tagesgeldkonto und so weiter. Und das ist alles so Empfehlungsmarketing, Affiliate heißt das, steht da noch, muss da noch immer unten drunter stehen, Affiliate-Links und so weiter. Das heißt, wenn ihr jetzt ein YouTube-Video meinetwegen euch anschaut und da wird ein Depot beworben oder vorgestellt und dann wie gesagt, hey, klickt unten in der Beschreibung auf den Link, dann kommt ihr direkt zum Konto und bekommt vielleicht noch irgendeinen Rabatt oder so, irgendein Startguthaben, dann wird diese Person, die euch das angeboten hat, die das Video gemacht hat, rückvergütet dafür, wenn ihr da jetzt euer Tagesgeldkonto aufmacht oder euer Depot oder was auch immer. Und das steht jetzt eben auch zur Diskussion. Und ich glaube, wenn das durchgeht, ja, wenn das verboten werden würde, würde das sehr, sehr viele schon auch treffen. Die BaFin, Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht, steht Influencer-Marketing im Finanzbereich generell sehr kritisch gegenüber. Sie sagen, Influencerinnen würden sich oft selbst nicht gut genug auskennen, würden aber ihren Followerinnen das Gegenteil suggerieren und auf deren Angst setzen, einen Trend zu verpassen. Wie finde ich das? Was ist meine Einschätzung? Grundsätzlich bin ich erstmal, muss ich sagen, dafür. Ja, das mag jetzt einige überraschen. Ich sehe das immer so ein bisschen zweischneidig, wenn mit Verboten und so weiter in die Wirtschaft eingegriffen wird. Auf der anderen Seite beobachte ich ja nun den ganzen Finanzmarkt und Finfluencer und Finanzcoaching-Markt nun auch schon ein paar Jahre. Und gerade in den letzten, ich sag mal so 3 Jahren, sprießen da ja alle möglichen Finfluencer und wie sich alle nennen, wie Pilze aus dem Boden. Und da werden teilweise auch einfach, es wird ja teilweise auch einfach nicht sauber genug, meiner Meinung nach, gearbeitet. Und da finde ich es schon auch in Ordnung zu sagen, bestimmte Dinge möchten wir jetzt nicht einfach mehr so hier beworben haben. Auf der anderen Seite wissen wir natürlich auch, dass Verbote immer das Potenzial bergen, dass sich gerade auch, ich sag mal, unseriöse Menschen in diesem Bereich andere Mittel und Wege suchen, selbst zu profitieren und die Naivität ihrer Followerschaft ausnutzen. Also unterm Strich, um finanzielle Bildung kommst du so oder so nicht herum und das ist ja auch gut so. Und da sehe ich wiederum auch einen absolut richtigen Ruck in die richtige Richtung, denn ein großes Plus an so einer Entscheidung ist natürlich, dass auf der anderen Seite solides Finanzwissen supported wird und Menschen davor geschützt werden, schlechte Finanzentscheidungen zu treffen, so dieses einfach so aus dem Bauch heraus, ja, indem ihm vielleicht auch einfach die Möglichkeit genommen wird, durch so ein Verbot auf unseriöse Produkte reinzufallen. Wie gesagt, ja, wie das dann auch wirklich aussehen soll und ja, dann gibt's halt nie mehr einen Verteiler, der das Gleiche macht oder so. Aber nichtsdestotrotz, finde ich, ist die Idee dahinter eigentlich zu sagen, hey, lass doch mal mehr auf wirklich seriöse Finanzprodukte und uns auf Wissen fokussieren, anstatt mal eben hoppla hopp, mach doch mal hier ein Depot, mach doch mal da irgendwas bei der Bank, weil da verdient Person oder Unternehmen XY da besonders viel Geld damit. Und das ist ja auch etwas, ehrlicherweise, wofür wir bei Madame Moneypenny stehen, ne? Also wir setzen ja seit Jahren, ich mache das jetzt mittlerweile fast 10 Jahre, auf das Thema Wissensaufbau. Wissensaufbau, Umsetzung, Strategie machen, Risikobereitschaft, einen Plan überlegen. Und ich sage ja auch immer wieder, bei uns im Mentoring ist die Produktauswahl Schritt Nummer 6 und der Kauf Schritt Nummer 7 und zwar von 7. Und alles andere, dieses mach doch mal hier, mach doch mal da, das ist dann halt sofort Schritt 7 und die 6 davor werden aber einfach vergessen. Und dass man damit auf die Mappe fällt, ist eigentlich ganz logisch, ja, wenn man sich das mal so von außen betrachtet. Es ist total logisch, dass das einfach nicht funktionieren kann. Und wenn man da mit irgendwelchen horrenden Renditen gelockt wird und so weiter, ist das einfach eine komplett, ja, falsche Bewegung in die falsche Richtung. Und ich finde es sehr gut, dass es da zumindest Bestrebungen gibt, zu sagen, hey, das birgt jetzt doch eine ziemlich große Gefahr, ein relativ großes Risiko. Und davon wollen wir die Verbraucherinnen und Verbraucher zumindest ein bisschen schützen. Und was man ja auch nicht vergessen darf, es geht ja hier nicht nur um Finfluencerinnen, sondern es geht ja um Influencer ganz generell. Und was ich schon auch immer wieder sehe, ist, und da reagiere ich auch sehr, sehr allergisch drauf, teilweise schreibe ich den Leuten dann auch, dass Influencerinnen nehmen, mal halten sie einen Proteinriegel in die Kamera, dann mal wieder Make-up, dann mal wieder irgendein Buch, alles fair enough. Aber zwischendurch ist dann so ein Finanzprodukt dazwischen. Ich denke, das kann jetzt nicht wahr sein. Ja, ist das wohl ein bisschen was anderes? Muss ich das wohl deutlich anders, differenzierter betrachten als ein verdammten Proteinriegel für irgendwie 4,50 Euro, so, ja. Und ich finde, das ist das Gefährliche. Wenn es auch in so einem Kontext stattfindet, na, heute kaufst du einen Proteinriegel, morgen kaufst du irgendwie das neueste Make-up, ja, und übermorgen kaufst du ja halt irgendeine Aktie, so, ja. Versuch mal ein bisschen mit deiner Altersvorsorge ein bisschen rumzuzocken, rumzuspielen. Und das finde ich, habe ich wirklich auch beobachtet in den letzten Jahren, ob das jetzt bestimmte Konten sind oder Banken oder sogar sofort Depots oder so, finde ich eine sehr gefährliche Entwicklung. Vor allem, wie gesagt, wenn es gar nicht in dem Kontext Finanzen stattfindet, also wenn es komplett aus dem Kontext gerissen ist, und dann mal so ein Finanzprodukt in die Kammer gehalten wird, in Anführungsstrichen, sehe ich das sehr, sehr kritisch. Aber lasst es mich doch gerne mal in den Kommentaren wissen oder schreibt mir bei Instagram, was ihr davon so haltet. Ja, von dem Verbot, das da jetzt im Raum steht, was seht ihr da vielleicht für Vorteile, was für Nachteile? Ich hatte schon gesagt, generell bin ich eigentlich nicht so für Verbote. Auf der anderen Seite sehe ich auch diese ja, Entwicklung, die vollkommen in die falsche Richtung läuft. Wie nehmt ihr das so wahr und was haltet ihr von diesem Verbot, was da ja jetzt zur Diskussion auf dem Tisch liegt? Nächstes Thema, die Commerzbank macht ihre Broker-Tochter OnVista dicht. Worum geht es? Die Commerzbank AG hatte bisher zwei klassische Banken und einen Online-Broker, und zwar Commerzbank an sich, Comdirect und OnVista, was wiederum nur der Online-Broker ist. Jetzt gibt es eine Umstrukturierung, und zwar liegt da jetzt der Fokus auf der Zwei-Marken-Strategie, also es soll zukünftig nur noch um Commerzbank und die Comdirect gehen, das heißt OnVista wird geschlossen. Komplett zugemacht und zwar mittelfristig in Anführungsstrichen bis Ende 2025 ist diese Schließung geplant. Was heißt das für euch? Was passiert mit den KundInnen? Ihr erhaltet, falls ihr bei OnVista Kundin seid, wie zum Beispiel ich auch noch aus früheren Jahren, ich habe da auch noch ein Depot rumliegen, da ist nichts mehr drin, weil ich da schon mal umgezogen habe. Aber ja, eigentlich müsste ich auch einen Brief bekommen, bin mal gespannt. Also wir erhalten ein Angebot zum Wechsel eben zur Schwesterbank Comdirect. Damit will man natürlich die Kundinnen halten, ist ja ganz logisch. Wenn ihr wechseln wollt, dann von OnVista zu Comdirect, müsst ihr da ein neues Depot eröffnen. Die Finanzwebsite an sich, onvista.de, das ist ja auch ein Finanzportal mit News und Analysen und so weiter, bleibt weiterhin bestehen. Allerdings wird, wie gesagt, der Broker dicht gemacht. Wie finde ich das? Naja, es ist ja das, was ich auch immer sage, ja. Broker können auch dicht gemacht werden, Banken können auch dicht gemacht werden, das kann alles passieren, ist ja aber gar kein Thema, weil glücklicherweise leben wir auch in Deutschland, das heißt, die verschwinden nicht einfach von der Bildfläche und keiner weiß, was damit los ist, sondern auch hier läuft das natürlich alles in geregelten Bahnen, aber auch trotzdem oder auch deswegen, versteift euch auch gerade bei eurer Bankenauswahl nicht so sehr auf eine Bank oder auf einen Broker und soll ich jetzt dies nehmen, soll ich jetzt das nehmen? Ja, im Mentoring haben wir dazu natürlich ja genaue Empfehlungen, wann für dich welche Bank, welches Depot am besten ist. Aber, und das sage ich auch immer wieder, flexibel bleiben. Flexibel bleiben, wer jetzt hier sein Depot bei OnVista hat, denkt sich jetzt, ja, wie blöde, ist natürlich jetzt Aufwand, aber that's life, so ist es halt. Und auch mit solchen Änderungen müssen wir einfach umgehen können. Und darauf könnt ihr euch schon mal einstellen, dass das in den nächsten 30, 40 Jahren Anlagehorizont, dass es davon noch einige solcher Dinge geben wird, womit ihr nicht gerechnet habt. Es werden ja auch mal Fonds eingestampft oder zusammengelegt. Das passiert ja auch gar nicht so selten. Also da auch wieder, bleibt eurer Strategie treu, sucht euch das aus, was zu euch passt. Und gleichzeitig habt ihr ja aber auch, zum Beispiel, wenn ihr Mentoring seid, auch das Wissen und die Tools, um, wenn so etwas passiert, euch dann einen neuen Broker easy peasy rauszusuchen. Und was passiert denn jetzt überhaupt? Ja, wenn so ein Broker dicht macht, ist dann mein ganzes Geld weg? Nein, auf gar keinen Fall. Keine Panik. Ja, dein Geld ist sicher. Ist jetzt auch nicht, dass die pleite gegangen sind, sondern es wird halt einfach fusioniert sozusagen. Also alles gar kein Thema. Und selbst wenn mal eine Bank oder ein Broker sozusagen aus wirtschaftlichen Gründen dicht macht, ist euer Geld, eigentlich ist ja, also es ist ja kein Cash, sondern eben eure ETFs, eure Aktien, was auch immer in eurem Depot liegt, ist im Sondervermögen abgesichert. Und das heißt, da kommt ihr dann auch immer wieder dran. Nächste Frage, die du jetzt vielleicht stellst, wenn du OnVista-Kundin bist, soll ich nun blind zu Comdirect wechseln? Nein, sowieso nicht. Ja, ein Wechsel sollte niemals blind erfolgen. Schau dir die Preise an, schau dir die Konditionen an, schau dir, welche deine ETFs, die im Sparplan haben und zu welchen Konditionen und so weiter. Und genau, dann kannst du einfach schauen, welcher Broker für dich der richtige ist. Wie gesagt, wenn du bei uns im Mentoring bist, hast du da sowieso die Entscheidungsvorlage. Oder schaust halt vorbei, wenn du sagst, Mensch, vielleicht wäre jetzt auch nochmal ein guter Anlass, das nochmal neu zu durchdenken und vielleicht nochmal auf ein besseres strategisches Fundament zu stellen, dann sind wir dir natürlich da sehr gerne behilflich bei. Kommen wir nun zu einem Thema, was sehr, sehr viele Menschen in Deutschland betreffen dürfte. Und zwar sehen wir gerade den größten Preisverfall bei Wohnimmobilien seit 60 Jahren. Worum geht es? Das Institut für Wirtschaft hat Zahlen veröffentlicht zu den Preisen deutscher Wohnimmobilien. Und wie gesagt, stellte den größten Preisverfall seit 60 Jahren fest. Eigentumswohnungen haben einen Preisverfall von knapp 9% zu verzeichnen, ein Familienhäuser 11,3% und Achtung, Mehrfamilienhäuser um -20%. Das ist aber nur ein Teil der Wahrheit, denn ihr wisst ja, die liebe Inflation schlägt auch dazu. Wenn man die Inflation, also den Werteverfall, auch noch mit einbezieht, sind wir nochmal um 5 Prozentpunkte höher. Das heißt, Eigentumswohnung ist eigentlich dann ein Preisverfall von knapp 14%, ein Familienhäuser über 16% und mehr Familienhäuser mit Inflation sind wir bei 25%. Das heißt, ein Viertel an Wertverfall, an Preisverfall bei Mehrfamilienhäusern. Wie ist das nun einzuschätzen? Wir sehen also diesen historischen Preisrückgang, der aber wiederum auf eine starke Preiserhöhung seit 2009 folgt. Ja, auch da ist ja alles eine Wellenbewegung. Es gab nämlich seit 2009 je nach Segment Steigerungen um das 3- bis 4-fache, bis dann 2022 der Sturz der Preise folgte. Sprich, seit 2009 sind also die Preise bis 2022 exorbitant angestiegen und erfahren seitdem eben diesen historischen Knick. Der IFW-Präsident hat dazu gesagt, dass er eben nach diesem jahrelangen Anstieg eine solche Phase als Preiskorrektur sieht und demnach nicht als besorgniserregend, sondern ganz normales Marktgeschehen. Außerdem gibt es natürlich Unterschiede in der Preisentwicklung je nach Region. Und er vermutet auch, dass sich die Immobilienpreise zukünftig stabilisieren werden, was die kommenden Quartale allerdings noch zeigen müssen. Im Umkehrschluss könnte natürlich die Immobilienfinanzierung damit wieder günstiger werden und auch die Nachfrage belebt werden. Wie finde ich das? Wie ist meine Einordnung? Na, ich gehe mal davon aus, dass viele sich jetzt fragen, ist jetzt die richtige Zeit gekommen, eine Immobilie zu kaufen, zu investieren? Ist jetzt der richtige Zeitpunkt gekommen, zuzuschlagen? Ein klares Jein. Rein rational, klar, ja, wenn die Preise runtergehen, ist natürlich besser zu kaufen, als wenn die Preise hochgehen. Das ist ja auch bei Aktien und bei allen Investitionen natürlich der Fall, denn ich will es ja so günstig wie möglich bekommen, um eine hohe Wertsteigerung mitzunehmen. Gleichzeitig seht ihr jetzt aber natürlich auch an diesem Preisverfall auch eine Immobilie, ja, das Betongold der Deutschen ist eben nicht sicher vor einem Preisverfall. Und außerdem solltest du sehr, sehr stark unterscheiden, will ich in der Immobilie selbst wohnen oder will ich sie vermieten? Das ist eine Frage, die mir auch wieder letztens in einem Interview mit der Welt gestellt wurde. Ja, wie ist das denn jetzt mit Immobilien? Ist das jetzt eine gute Altersvorsorge, eine gute Wertanlage? Ja oder nein? Dann habe ich auch gesagt, wenn sie vermietet ist, dann ja. Wenn ich sie selber bewohne, dann nein. Wir hatten auch eine Teilnehmerin bei Finance First im Programm, die auch sagte, ich habe die Immobilie hier als meine Altersvorsorge. Und dann habe ich gesagt, aber was hast du denn noch? Ja, ich habe ja die Immobilie. Okay, das heißt aber einfach nur, dass du keine Miete zahlst. Dein Eigenheim zahlt dir ja nicht deine Lebensmittel, das zahlt dir auch nicht deine Kleidung, das zahlt dir auch nicht deine Krankenversicherung. Es bringt kein Cash zu dir. Im Gegenteil, es nimmt dir immer wieder Cash ab. Also ein Eigenheim kostet ja ständig Geld, ständig irgendwelche Reparaturen und dies muss erneuert werden und das muss erneuert werden. Und das sind alles Ausgaben, die kannst du nicht mehr von der Steuer absetzen, weil du keine Einnahmen dagegen zu rechnen hast. Anders sieht es natürlich aus, wenn du schon ein gewisses Kapital zur Verfügung hast oder auch wenn ein Haus geerbt wird oder so, ja, dann kann das natürlich ein Baustein sein. Übrigens, für wen das Thema Erbe ein aktuelles ist oder ja in Zukunft vielleicht ein Thema werden könnte, schaut euch doch gerne unser kostenloses Workbook an zum Thema Erbe. Das findet ihr unter madamemoneypenny.de/workbook-erbe. Und es ist recht umfangreich geworden. Also da habt ihr verschiedene Checklisten, auch ganz viel Infos im Teil 1, zum Beispiel 5 Schritte, die du unternehmen solltest. Dann geht's auch ein bisschen um Money Mindset. Teil 4 ist zum Beispiel 7 Fehler, die du auf jeden Fall vermeiden solltest. Teil 6 geht's darum Erbe und Steuern. Was gibt es da zu beachten? Und auch eine Checkliste für dein Erbe. Also madamemoneypenny.de/workbook-erbe. Alles for free. Geh einfach drauf, runterladen, ist ein PDF. Ziemlich simpel und dann bekommst du hoffentlich schon mal ein sicheres Gefühl mit deinem Erbe.
Also zurück zum Thema, soll ich jetzt schnell eine Immobilie kaufen? Ich finde, es ist ein bisschen wie bei Black Friday, ja? Also wenn ich eh schon etwas auf meiner Einkaufsliste habe und dann ist zufällig auch noch Black Friday, dann sage ich, ja geil, na klar, ja, dann kann ich ja hier den Staubsauger oder was auch immer. Bei mir war es ein Dampfreiniger beispielsweise, ja, dann warte ich bis Black Friday oder bis ein gutes Angebot kommt, weil so dringend ist das Ding jetzt auch wieder nicht. Und dann schlage ich halt zu. Das ist etwas, womit ich aber sowieso geplant habe, das zu kaufen, eine Anschaffung. Und wenn dann noch der Preis runtergeht, dann ist natürlich umso besser. Und genau so sehe ich das jetzt in diesem Fall auch. Ja, wenn du eh sagst, Mensch, Immobilien, das war schon immer eine Investitionsart. Das hat mich fasziniert, das hat mich interessiert. Ich habe mir schon mal ein paar Sachen angeguckt. Ja, ich habe da vielleicht schon ein bisschen mehr Wissen angeeignet und so. Und ich habe eigentlich die ganze Zeit nur auf den richtigen Zeitpunkt gewartet. Dann ist jetzt höchstwahrscheinlich ein besserer Zeitpunkt als noch vor ein paar Jahren. Wie es aber natürlich in ein paar Jahren wiederum aussieht, kann dir auch keiner sagen. Aber das ist, denke ich mal, so dieses Spannungsverhältnis, in dem man sich dann bewegt, ne? Also Chancen zu ergreifen gehört sicherlich auch mit dazu, wenn man ein Vermögen aufbauen will, aber auch wieder hier bitte nicht hoppla hopp. Ihr könnt auch übrigens über einen ETF in Immobilien investieren, so wie ich das beispielsweise auch mache, ja. Dann habe ich nicht mehr erstmal diese ganzen Kosten, die ganzen Anschaffungskosten und tralala und diese ganzen Projekte und dieses ganze Klimbim. Man kann auch mit ETFs in die Immobilienbranche investieren. Das geht auch. Also unterm Strich ist jetzt eine gute Zeit. Ja, sicherlich. Ja, wenn die Preise niedrig sind, wenn es günstig ist, ist immer eine gute Zeit zu kaufen. Solltest du dann jetzt alles über den Haufen schmeißen und schnell in Immobilien gehen? Nein, auf gar keinen Fall. Du bleibst deiner Strategie treu, die du hoffentlich hast und schaust dann, wie es halt reinpasst. Und wenn Immobilien sowieso schon immer auf deiner Agenda standen, dann ist jetzt vielleicht ein guter Zeitpunkt, da nochmal sich einfach mal näher mit zu beschäftigen, die Möglichkeiten auszuloten und dann aber auch wieder sehr rational bitte zu entscheiden.
Ich hoffe, ich konnte dir in dieser Podcast-Folge einiges Neues vermitteln und vor allem Lust auf mehr machen. Wenn dem so ist, wenn du dranbleiben möchtest, dann habe ich was für dich, nämlich meinen kostenlosen Newsletter. Dort bekommst du regelmäßig Tipps, Tricks sowie alle Neuigkeiten aus dem Madame Moneypenny-Universum, denn News gibt es dort immer zuerst. Also einfach kostenlos anmelden auf www.madamemoneypenny.de/newsletter und dann bekommst du schon ganz bald Post von mir.